Ja, welcome back und herzlich willkommen beim Agenturensohn. Für die, die jetzt neu dazugekommen sind, mein Name ist Marcel Schrepel und ich bin Geschäftsführer von einer kleinen, aber feinen internationalen Digital-Marketing-Agentur in Berlin. Und das ist jetzt schon die 10. Folge meines Podcasts. Und dieses Mal sind jetzt auch schon, glaube ich, 2 Jahre fast vergangen. Ich glaube, das letzte Corona-Jahr muss ich jetzt hier nicht thematisieren. Das ist dann, glaube ich, nochmal eine Extra-Folge. Aber wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch mal von Folge 1 an mal das so anhören. Dann werdet ihr feststellen, dass das bei mir so ein Entstehungsprozess, Findungsprozess war. Und genau, und mit diesem Neustart hier, dieser Folge 10, habe ich auch ein neues Branding und habe mir natürlich auch intensiv Gedanken gemacht, wie ich denn dieses Format auch sinnvoll reaktivieren kann. Und da bin ich direkt auf ein Thema gestoßen, von dem ich aktuell auch betroffen bin. Und zwar ist das Thema Textklau, also Content-Diebstahl. Kurze Geschichte dazu. Ich bin durch Zufall, weil ich ab und zu mal auch so die Rankings von meinen Blogartikeln und so weiter checke, jetzt gar nicht mal mit so einem Plagiatscanner, sondern einfach nur über eine Google-Suche, durch Zufall darauf gestoßen, dass es ein direkt, also unter der Position 1 meines Suchergebnisses auf Position 2, einen Artikel gab, der schon mal denselben Titel hatte. Da ich in der Regel sehr neuartige Themen schreibe, ist es sehr selten, dass so ein Artikel tatsächlich irgendwie so in der Form doppelt vorkommt. Also habe ich da mal raufgeklickt und musste mit Erschrecken feststellen, dass derjenige tatsächlich eiskalt und ganz dreist einfach meinen Artikel kopiert hat und den leicht umgeschrieben hat, ja, und den als sein Content vor allen Dingen ohne Namensnennung, ohne Quellennennung, mit seinem eigenen Copyright sogar noch in seinem Blog dort, ist auch ein Wettbewerber, das ist auch noch spannend, veröffentlicht hat. Und dann habe ich mir gesagt, so, nee, das geht nicht, da gehe ich gegen vor, ja, das ist mein Inhalt, ich habe da, glaube ich, mehr als 8 Stunden lang mit diesem Artikel verbracht, auch mit dem Gegenlesen nochmal, mit dem nochmal Korrekturschreiben auf Sinnhaftigkeit, ne? Natürlich steckt da auch viel eigenes Wissen in solchen Artikeln drin. Auf jeden Fall habe ich mir gesagt, so, nee, so nicht, ne? Und bin dann eben auch zu meinem Anwalt gelaufen und habe, glaube ich, das erste Mal in meinem Leben eine Abmahnung ausgesprochen. Meiner Meinung nach aber auch völlig zu Recht, ja, weil irgendwann hört es auf. Ich habe diese Fälle im Laufe der letzten 10 Jahre schon ein paar Mal erlebt. Ja, das ist irgendwie im Internet auch gang und gäbe, dass Menschen einfach sich irgendwo bedienen, ob das Bilder sind oder Grafiken, die geklaut werden, Rechtsklick, speichern unter oder ganze oder teilweise Blogartikel, die einfach kopiert werden und als eigene Inhalte veröffentlicht werden. Und summa summarum dachte ich mir eben, dass das eben auch ein super Thema ist. Ja, einfach auch, weil ich als Content Creator, der ich ja in dem Fall ja auch bin, oder als Autor, auf der einen Seite stehe und natürlich jetzt durch die Abmahnung, die ausgesprochen wurde, auch auf der, sage ich mal jetzt, Klägerseite bin oder auf der Verteidigerseite bin, ja, weil wir hier in Deutschland ein Urheberrecht haben. Ich glaube, wir gehören zu den wenigen Ländern auf der Welt, wo wir ein sehr, sehr, sehr stark ausgeprägtes Urheberrecht auch haben, was auch gut ist und was eben auch solche Sachen eben schützt, ne? Und auf jeden Fall dachte ich mir, hey, auch im Zuge meiner Umgestaltung dieses Formats hier, des Podcasts und auch das Thema an sich, ist doch ein super Einstieg. Und habe mir dann eben auch noch Verstärkung geholt für diese Folge. Ja, die wird wahrscheinlich auch im Titel noch angeteasert werden. Und zwar ist es, das muss man transparenterweise sagen, tatsächlich mein Anwalt, der mich auch schon in einer anderen Sache auch schon mal vertreten hat. Und man kennt sich, also, ne, also wir kennen uns halt quasi. Und der Niklas ist quasi, wenn man das so sagen kann, auch wirklich so ein Experte auf diesem Gebiet, ja, so Recht für neue Medien auch. Aber der wird sich dann im Anschluss, wenn ihr das Interview dann später hört, dann sicherlich selber noch mal vorstellen, weil gerade bei so, ja, so Fachrichtungsbeschreibungen, da macht man dann als Außenstehender oftmals einen Fehler und ich will den Niklas jetzt halt auch nicht falsch vorstellen. Genau, also das war so meine Intention und Ein weiterer Grund, warum ich das als Thema auch für heute gewählt habe, ist, dass ich auf Spotify mal geguckt habe und bis auf diese Giphy-Plagiatsdiskussionen, ja, die dann zum Beispiel durch Podcasts vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk durchgejagt wurden, gibt es eigentlich keine guten Folgen. Also ihr könnt mich natürlich korrigieren, wenn ich mich da jetzt irre, aber ich habe nichts gefunden, wo das Thema so Textdiebstahl, Contentklau, ja, also kopieren, Copy-Paste, wo das mal so gut thematisiert wird. Ja, und deshalb finde ich das ein unheimlich spannendes Thema, also auch gerade für Blogger da draußen, für Texteschreiber, für Autoren, also alle Leute, die jetzt auch Content-Creators sind, halte ich das für eine sehr, sehr spannende Sache. Und der Niklas Plutte, der wird mir dann quasi später als Sparringspartner dienen in einem Interview und wird bestimmt die ein oder andere Sache nochmal ein bisschen ausleuchten. Und das Ziel des Ganzen hier heute soll sein, dass man mit ein bisschen weniger Fragezeichen rausgeht und vielleicht auch endlich mal so ein bisschen weiß, was man eigentlich im Internet darf und was man nicht darf. Ja, ich bin ja hier auch absolut juristischer Laie, ja, aber ich kenne mich tatsächlich einfach da auch ein bisschen aus, weil durch den aktuellen Fall habe ich mich damit auch ein bisschen beschäftigt. Ja, Urheberrecht, Bearbeitungsrecht, Zitatrecht, ja, das ist ja dann doch sehr umfangreich alles. Aber das wird dann sicherlich alles später in dem Gespräch mit Niklas dann nochmal ein bisschen ausführlicher beleuchtet werden. Ich würde mich jetzt ganz gerne erstmal so aus meiner Warte als Autor und jemand, der halt auch eigene Texte schreibt, eigene neue Ideen niederschreibt, auch völlig neue Konzepte und Ansätze macht, ja, alte Methodiken mit neuen verknüpft und so weiter. Aus meiner Warte einfach nur mal erzählen oder auch beschreiben, wie ich das generell sehe, ja, und was ich so im Internet beobachte. Also grundsätzlich habe ich gegen, sage ich mal, Inspirationen überhaupt gar nichts. Ja, das Internet vor allen Dingen befruchtet sich ja in der Kreativität auch immer gegenseitig. Wenn man sich zum Beispiel mal YouTube anguckt, da inspiriert der eine den nächsten. Na, dann fängt einer an, irgendwie einen coolen neuen Cutter-Style zu machen. Der wird dann natürlich irgendwie kopiert, ja, wird dann aber auch perfektioniert und vielleicht sogar noch weiter mutiert, ja, dass er dann irgendwann sogar noch besser wird. Dasselbe übrigens auch, wenn man jetzt mal in Richtung Hip-Hop-Musik guckt, da war ja Sampling auch immer ein großes Thema gewesen. Sampling bedeutet, man nimmt halt eine kleine Passage, meistens eine Sekunde oder sogar weniger, oder einen Ton von einem anderen Musikstück und baut das quasi mit einem Sampler und in einem Musikprogramm halt völlig neu ein, ja, baut das um und erschafft daraus was völlig Neues, ja. Dasselbe kann man natürlich auch machen mit Text, ja. Ich will das nicht, dass das hier heute so ausartet, ja, weil, wie gesagt, ich bin juristischer Laie und Urheberrecht ist halt so eine Geschichte, wo ich da, glaube ich, als Nicht-Anwalt dumm aus der Wäsche gucke. Deswegen bleibe ich ein bisschen bei dem Thema Text, ja. Und auch da ist es üblich, also auch in unserer Online-Marketing-Branche und auch bei Branchenkollegen, die man so kennt, ist es normal, dass zum Beispiel irgendwann mal jemand einen geilen Artikel schreibt, der wird dann gehypt, der wird dann geteilt, ja, und dann fangen eben auch andere Redakteure an, auch über dieses Thema zu schreiben, ja. Ist also völlig normal, also in Bezug auf so Kreativität und auch, sage ich mal, den Fortschritt, die Evolution auch, was so redaktionelle Inhalte angeht und so aktuelle Themen, also absolut auch nötig, dass das so ist, ja. Wenn jemand, das ist meine Meinung, aus seiner eigenen Feder mit seinen eigenen Gedanken so einen Text dann, sage ich mal, wiedergibt oder den neu interpretiert und so weiter, dann habe ich damit überhaupt gar kein Problem. Aber wo ich ein großes Problem sehe, ist, wie ich eingehend gesagt hatte, wenn Leute einfach so faul sind, ja, und so dreist sind, sich einen fremden Text zu kopieren, ja, zum Beispiel auch von Wikipedia, einfach, da hat sich jemand irgendwann mal wirklich eine Arbeit gemacht damit, um das auch mit Quellenangaben und dass das fachlich richtig ist. Und dann kommt jemand daher und kopiert das einfach, ja, also STRGC, STRGV, also bei mir auf dem Mac, quasi in die Control ist das, und macht das auf seine Seite, ja, und gibt das als seinen Inhalt aus. Und das ist Diebstahl. Das ist, ich denke mal, da liege ich auch als Nicht-Anwalt absolut korrekt. Ja. Und noch problematischer wird das, wenn das dann auch noch Leute sind, die deine Wettbewerber sind. Ja, dann finde ich das super kritisch, weil ich sag mal so, ich als Digitalmarketer, natürlich nutze ich dieses Format Blogartikel und Fachartikel auch in Zeitschriften auch als Werkzeug der Positionierung. Ja, und das, ich will herausstechen aus der Masse, auch mit meinem Wissen, mit meiner Kompetenz, und das schreibe ich dann eben auch in Textartikeln, Blogartikeln eben auch nieder. Ja, und ich will wahrgenommen werden als der Experte, der ich bin. Und genau, so. Und jetzt kommt einfach jemand daher, der denkt so, oh, ist ja ein geiles Thema, cooler Artikel, und sagt seinem Praktikanten oder was auch immer, die Ausrede habe ich auch schon gehört, nimm mal den Artikel, schreib den mal um, ne, und jag den mal durch Plagiatscanner, dass der nicht anschlägt, und dann hauen wir den in unseren Blog, ja. Und das ist so ein dreister Diebstahl, ja, das ist emotional überhaupt nicht zu fassen. Also wenn du jetzt, der jetzt gerade zuhört, vielleicht selber Blogger bist oder Content Creator, dann kannst du mich wahrscheinlich gerade nachfühlen, aber dann weißt du auch, wie viel Arbeit da drin steckt. Ja, ich sag mal so, ich habe ja schon im Studium, wurde ich erzogen, immer auf Quellenangaben zu achten, Zitate richtig einzusetzen und so weiter, ne, dass man einfach da auch sauber ist und dass man die Herkunft einer Information oder zumindest einer Formulierung, wenn sie nicht des eigenen Gehirnes entstammt, dass man die einfach markiert. Und auch für Leute in meinem Blog zum Beispiel mache ich das auch so, dass ich zum Beispiel direkt einen Link setze auf die Quelle die Quelle direkt nenne oder eben auch ein Zitat Anführungsstriche mache. Das ist auch alles in Ordnung, ja, weil man damit auch nicht nur dem eigentlichen Urheber Respekt zollt, ja, sondern dann damit auch kenntlich macht, dass dieser Gedanke nicht von einem selbst stammt. Und gerade in dem Bereich, wo ich mich fachlich und beruflich bewege, verändern sich Dinge sehr, sehr schnell. Und ich sag mal, das Fachwissen, was wir hier an den Tag legen müssen, auch im Agenturgeschäft, das ist nicht ohne. Ja, und es verändert sich ständig und wir müssen hier extrem viel lernen. Und gerade dann finde ich es halt doppelt dreist, wie in meinem Fall, dass dann einfach jemand kommt und einen völlig neuen Ansatz, ja, der ja auch so gut war, dass er es in ein Printmagazin geschafft hat, ja, das Größte eigentlich, was wir in unserer Branche hier in Deutschland haben, und der dann einfach so dreist ist und diesen Artikel dann zur Hälfte sogar nur kopiert und den einfach nur umformuliert, ja, und da haben wir dann, wie ich schon gesagt habe, dann gesagt, so, jetzt ist Schluss. Und ich hatte das auch, wie schon erwähnt, ein paar Mal schon erlebt, und damals war ich auch vielleicht ein bisschen zu naiv oder auch ein bisschen entspannter und habe immer gesagt, so, ja, komm Marcel, schreibst du mal eine E-Mail an die oder rufst mal an und dann wird das geklärt. Ne? Hat auch geklappt, und dann habe ich dann eine E-Mail hingeschrieben oder angerufen und dann hat man sich auf Knien entschuldigt und es war ja doch der Praktikant und das konnte der Geschäftsführer ja nicht wissen und die nehmen es sofort runter. Ja, da sage ich mir aber auch so, hey, also das kann es halt auch nicht sein, ne? Also gerade wenn wir in Richtung so, wenn das auch noch Wettbewerber von mir sind, dann kann man doch wenigstens erwarten, dass dann irgendwie jemand von oben einen Deckel drauf macht und sagt, bevor das veröffentlicht wird, muss das geprüft werden, ja. Ich meine, das machen Universitäten mit Diplom- und Doktorarbeiten genauso, ja. Siehe eben den Fall Giffey, wo solche Arbeiten dann sogar im Nachhinein nochmal durchleuchtet werden. Und denselben Anspruch sollte man auch haben, wenn man in seinem Unternehmensblog oder eigenen Blog einen Artikel veröffentlicht und auch noch seinen Namen drunter schreibt und unten steht sogar noch Copyright von dieser Seite, ja. Und das ist für mich einfach ein Schlag ins Gesicht. Ganz zu schweigen von dem Fakt, dass da jemand einfach ganz bequem, ganz schnell Ergebnisse haben will und damit noch auf Kundenfang geht. Und das geht aus meiner Brille, aus meiner Warte halt überhaupt nicht. Ja. Und natürlich könnte man jetzt hier auch sagen, naja, Marcel, warum regst du dich denn jetzt darüber so auf? Hättest doch einfach mal kurz angerufen oder hättest du eine E-Mail hingeschrieben? Dann denke ich mir so, ja, hätte man machen können, aber die Sache ist, das reicht mir nicht. Ja, dann weil solche Artikel sind ja auch eine ganze Zeit lang dann da und die ranken auch. Das ist übrigens auch noch das nächste Problem, dass es dadurch ja auch doppelten Content auf Google gibt und dann sozusagen mein Originalartikel einfach auch ein bisschen an Bedeutung verliert, wenn es einen Artikel gibt, der eben gleichwertig ist, wenn auch umgeschrieben. Ja, das war übrigens auch eine ganz spannende Geschichte, dass dieser Plagiatscanner, den ich dann daraufhin, als ich den Artikel entdeckt hatte, benutzt habe, der ist auch gar nicht angesprungen so richtig. Sondern aufgefallen ist er mir tatsächlich erst, als ich über eine Google-Suche gesehen habe, da ist ein Artikel, der hat denselben Titel wie mein Artikel, ja. Und durch das Lesen erst ist mir klar geworden, dass das derselbe Artikel ist, ja, also vom Inhalt, vom Ablauf, von der Struktur, ja, und auch vom Satzbau, nur dass einzelne Wörter umgeschrieben worden sind, und zwar so, dass ein Plagiatscanner das erstmal nicht erkennt, ja, also nicht voll ausschlägt. Und das finde ich dann schon Diebstahl mit Vorsatz, ja, dass jemand dann auch wusste, hey, es gibt diese Plagiatscanner und ich schreibe den Artikel extra so um, dass der nicht als Content erkannt werden kann. Aber, und das wird mir hoffentlich der Niklas dann in unserem Gespräch gleich anschließend dann auch nochmal erklären, auch das ist eine Urheberrechtsverletzung, ja, weil derjenige ja meinen Originaltext bearbeitet. Und in dem Fall ist das so offensichtlich gewesen, ja, dass man das einem Idioten, sage ich jetzt mal, links und rechts als Vergleich so vorlegen könnte und der würde sagen, ja Moment mal, das ist doch derselbe Artikel, nur dass da steht, von wegen mangelt es an, hapert es an, ja, also einzelne Wörter umgeschrieben. Und ja, wie gesagt, ich finde diese Kultur halt überhaupt nicht geil, also ich weiß jetzt nicht, wie das zum Beispiel auch bei YouTubern läuft, ja, wenn man sich da auf YouTube mal so diese Reaction-Videos anguckt oder auch andere Sachen, aus meiner Meinung nach ist das halt eine Urheberverletzung hoch 10. Ja? Da machen Leute Content auf Kosten eines Videos, was ein anderer erstellt hat. Aber scheinbar hat YouTube da andere Regeln oder die Leute finden das auch sogar noch ganz cool, wenn sie dann dadurch mehr Reichweite bekommen. Mag ja sein, ja. Aber ich bleibe jetzt trotzdem nochmal bei meinem Thema Text und auch Content. Gerade wenn das auch Wettbewerb wenn das Wettbewerber sind, die sowas machen, dann finde ich das sehr problematisch und kann auch nur jedem von euch, der auch von sowas betroffen ist, nur anraten, geht zu einem Anwalt und setzt euer Recht durch. Wir haben das in Deutschland, das ist eine wunderbare Sache. Ich finde es toll, dass wir hier, dass Ideen, also ich weiß nicht, ob Ideen schützenswert sind, keine Ahnung, erfahren wir gleich noch, aber dass zum Beispiel auch Inhalte, die einzigartig sind und eine gewisse Schöpfungshöhe haben, dass die einfach auch schützenswert sind und dass man da auch sein Recht durchsetzen kann als Urheber und solche Sachen eben auch notfalls per Gericht auch unterbinden lassen kann. So, aber apropos Gericht, ich glaube, ihr wisst jetzt alle, worum es geht und was mir da passiert ist und was sozusagen meine Ambition ist, das heute hier zu machen. Und ich würde mal sagen, wir springen jetzt einfach mal direkt in den Talk mit Niklas Plutte rein und dann können wir das Ganze noch ein bisschen mehr ausleuchten. Wie gesagt, das Interview ist im Nachhinein aufgezeichnet worden. Das habe ich jetzt, was ihr jetzt hier hört, hier ein bisschen vorproduziert schon. Kann also sein, dass es da auch ein paar Wiederholungen gibt, ist aber auch nicht weiter schlimm. Ich habe mit dem Niklas auch schon vorher mal gesprochen und haben uns ein bisschen abgestimmt und das hat mir mega, mega Spaß gemacht und ich hoffe, euch gefällt das auch und deswegen sage ich mal, ja, let's go. So, da sind wir. Hi Niklas, vielen Dank, dass du Zeit hattest. Ich habe ja schon gesagt, dass ich schlecht im Vorstellen anderer Leute bin. Magst du dich vielleicht einfach mal selber kurz vorstellen?
Ja, klar, mach ich gerne. Du tust. Ja, logisch. Hi Marcel, also ich bin Niklas Plutte, Rechtsanwalt mit Kanzlei in Mainz. Wir sind seit 10 Jahren spezialisiert auf Online-Recht. Das betrifft zum Beispiel Urheberrecht, Markenrecht, Wettbewerbsrecht, Medienrecht. Das ist so eine Querschnittsmaterie. Darum kümmern wir uns. Und außerdem bin ich Gründer und Geschäftsführer der Abrex GmbH, mit der wir Rechtstexte für Internetseiten bereitstellen über Plugins, die sich automatisch aktualisieren.
Super, oh, eine ganze Menge, bist ja umtriebig.
Ja.
Sehr gut, genau. Ich hatte dir ja schon den Fall erzählt und transparenterweise habe ich ja gerade eben hier auch vor unserem Interview schon gesagt, ne, dass du mich ja auch vertrittst in dieser Sache, die mich betrifft. Die habe ich natürlich jetzt nicht namentlich irgendwie noch näher beschrieben oder so, aber tatsächlich ist mir dann auch bei meiner Recherche im Netz, bin ich immer wieder über deinen Namen gestolpert, weil du dann doch sehr viel Fachmaterial da textlich, bei Textbroker gibt es einen Artikel von dir, einen ziemlich guten über Urheberrecht und noch andere Sachen. Und ja, so haben wir ja eigentlich zusammengefunden, dass ich dann einfach dachte, hey, frag doch einfach deinen Anwalt quasi. Also warum nicht, ja? Ist doch ein cooler Punkt. Und ja, nochmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, auch das zu machen.
Na klar,
wenn man überlegt, dass ich dich erst gestern gefragt habe und wir heute schon aufnehmen und das eigentlich heute noch hochgeht, ist das schon eigentlich eine coole Leistung. Genau, wenn du jetzt mal an meinen Fall denkst, ne, ohne den jetzt irgendwie näher zu beschreiben, aber ne, ich habe also mal einen längeren Fachartikel geschrieben, der wurde in einem Fachmagazin publiziert, wurde später auch online, also die Version Version gab es dann auch nochmal online zu sehen. Und dann gab es scheinbar jemanden, der den Artikel ganz offensichtlich copy-paste sich in ein Word-Dokument kopiert hat und den einfach so verändert hat, dass so ein Plagiat-Scanner, Plug-Scan, den erstmal so gar nicht erkennt. Ja, aber jetzt kann, wenn man darauf guckt, ja jeder sehen, dass der definitiv, also ganz offensichtlich, ja, einfach nur umgeschrieben worden ist. Wie verhält sich denn das mit der Schutzbedürftigkeit? Also habe ich denn überhaupt Anspruch hier darauf, auf eine Unterlassung oder dass der den runternimmt? Oder sagt der Gesetzgeber dann auch so, nö, Herr Schriepel, damit müssen Sie leben?
Ja, also bei Texten erstmal zum Start ist es anders als bei Fotos. Da kommt es nämlich tatsächlich darauf an, ob die ausreichende Schöpfungshöhe haben. Und nur wenn diese Schöpfungshöhe vorhanden ist, kann man überhaupt urheberrechtliche Ansprüche geltend machen. Das ist, wie gesagt, bei Fotos ist das anders. Da gibt es zwar auch Fotos, die dann als Werk anerkannt werden, weil sie Schöpfungshöhe genießen. Aber selbst wenn dem nicht der Fall ist und es ist einfach nur ein plumper Schnappschuss, dann ist er trotzdem als sogenanntes Lichtbild geschützt. Ne? Das heißt, am Ende kann man sich bei Fotos die Unterscheidung zwischen Schöpfungshöhe oder keine Schöpfungshöhe sparen, weil das fast keinen Unterschied mehr macht.
Aber was bei ist Texten eigentlich die Schöpfungshöhe? Also ich höre immer Schöpfungshöhe. Ja. Hat das was mit Gott zu tun? Oder ist da, also
Schöpfungshöhe hat damit zu tun, ja, das ist also eine Anforderung im Urheberrechtsgesetz, die sagt, dass ein Inhalt, das kann jetzt eine Datenbank sein, ein Film, Text, Musik, ne, die ist eben nur dann geschützt, wenn sie eine persönliche, geistige Schöpfung darstellt und das ist eben der Fall bei sogenannter Schöpfungshöhe. Und das ist ein ganz schwieriger Begriff, der mehr oder minder sagt, dass der Content, mit dem man es zu tun hat, eine gewisse Eigenart, Prägnanz haben muss, eine schöpferische Kraft, gibt es viele Begrifflichkeiten. Letztlich ist es so, wenn man sich vorstellt, dass wenn das Publikum sich den Content anschaut, würde es ihn als urheberrechtlich schutzwürdig ansehen. Das ist wahnsinnig unscharf und wackelig, aber trotzdem ist das am Ende die Definition oder der Hintergrund, nicht die Definition, aber der Hintergrund von Schöpfungshöhe. Kannst dir vorstellen, man will quasi alle Arten und alle Content-Schnipselchen und Kleinstücke aussortieren, die eine gewisse Schwelle an Kreativität und an Schutzwürdigkeit eben nicht überschreiten. Und das versucht man über solche Definitionen und Umschreibungen greifbar zu machen. So richtig ist das aber nicht möglich. Am Ende guckt sich ein Anwalt oder im Falle eines Prozesses dann ein Richter den Content an und sagt, das genießt Schöpfungshöhe oder eben nicht. Na? Kann er natürlich zurückgreifen auf Fälle aus der Vergangenheit. Aber ich sag's dir, es ist tatsächlich mit der Schöpfungshöhe eine wackelige Angelegenheit, abgesehen von den klaren Fällen im Sinne von Roman, journalistischer Artikel bei Spiegel zum Beispiel und auf der anderen Seite Einzelworten oder vielleicht einer reinen Produktbeschreibung, wo einfach nur gesagt wird, Größe, Farbe, Material. Ne? Also abgesehen von diesen Extremen im Sinne von klar schutzfähig oder nicht schutzfähig, bewegt man sich ganz oft in einem Unsicherheitsbereich, was Texte angeht. Kommt es also ganz oft dazu, dass du sagen musst, ja, ich denke, es liegt eher Schöpfungshöhe vor, aber das Risiko, dass einem später ein Richter sagt, dass es eben doch nicht gereicht hat, das muss man in den, in dem ganzen Mittelbereich ein Stück weit immer einpreisen.
Aber das ist mega spannend, ja, weil das ist ja scheinbar nicht so glasklar, wie man das denkt. Aber wie kann man sich das denn vorstellen? Geht es auch um so eine gewisse Reproduzierbarkeit oder wie wahrscheinlich, also wie geht so ein Richter, wie in meinem Fall zum Beispiel, ja, das ist ein Fachartikel, der Richter, der, sagen wir mal, das würde jetzt so weit kommen, ganz hypothetisch nur gesprochen, der hat auch überhaupt gar keine Ahnung von dem Feld, der weiß ja auch gar nicht, ob es das schon mal gab oder ob das völlig neu ist. Die Frage ist ja, wie, also anhand welcher Faktoren würde das so ein normaler Mensch dann, es muss ja irgendwie einen Entscheidungskatalog geben. Weißt du, wie ich meine? Es muss irgendwie eine Entscheidungshilfe geben.
Kann
da
schon noch was zu sagen. Also, bei so einem Fachartikel kann ich dir gleich schon mal sagen, wenn ein Fachartikel 1:1 übernommen wird und das ist jetzt nicht ein Dreizeiler und selbst dann würde es wahrscheinlich schon reichen, aber bei einem normalen Fachartikel. Wenn der 1:1 übernommen würde, dann kannst du davon ausgehen, dass jeder Richter sagen würde, dass das ausreicht. Allein von der Länge her und von der, ich sag mal, Gedankenführung, die du dann am Ende in so einem Fachartikel drin haben wirst, wird das reichen, um dem Text Urheberrechtsschutz zuzusprechen. Problematisch wird es wirklich bei längeren Produktbeschreibungen, sagen wir mal, ach, du willst irgendwo im Internet eine Bohrmaschine kaufen und jetzt sind halt irgendwie 20, 30 Zeilen Werte zu der Bohrmaschine hinterlegt. Das kann sein, dass das oder ist mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht urheberrechtlich geschützt. Nicht nur das kann sein, sondern das wird nicht geschützt sein. Aber bei einem Fachartikel in einer Zeitschrift oder auch online kannst du davon ausgehen, dass der allein schon von der Länge und von der ich sag mal, journalistischen Qualität, die letztlich reingeflossen ist, um ein Thema in dem Text verständlich und begreifbar zu machen, dass das ausreichen wird für Urheberrechtsschutz.
Und was ich jetzt übrigens an der Stelle interessant finde, weil ich habe ja viel gelesen, ne? Ich habe ja meine Hausaufgaben auch gemacht und ich habe mal gelesen, dass so ein Urheberrechtsverletzungsfall, wie in meinem Fall zum Beispiel, aber nicht den Fall abdeckt, dass wiederum ich ja auch in meinem Text vielleicht eine Urheberrechtsverletzung begangen habe. Stimmt das oder ist das Nonsens?
Du meinst in dem Sinne, ob dann, wenn du jetzt Content geklaut hättest von jemand anderem.
Naja, guck mal, ich stelle mich ja jetzt hin und sage, das ist jetzt mein Fachartikel, ja, offensichtlich ja. So. Und erstmal habe ich ja, also auch wenn wir jetzt eine Abmahnung ausgesprochen haben oder so, habe ich ja erstmal gar keine Nachweispflicht gebracht, dass es meiner ist, sondern ich sage ja erstmal, das ist mein Fachartikel. Der ist einzigartig, der wurde geklaut, ja. Aber vielleicht, ja, hypothetisch, ja, habe ich ja auch in meinem Artikel irgendwo nur geklaut, stell mich jetzt aber hin und sag meinem Wettbewerber jetzt aber, du kannst meinen Artikel nicht klauen, der ist urheberrechtlich geschützt. Das spielt, also stimmt das, dass das tatsächlich für meinen Anspruch erstmal keine Rolle spielt oder ist das dann, wenn also, dann später rauskommt, Herr Schrebel, ja, Sie haben es ja aber auch nur geklaut, dann weißt du, wie ich meine?
Also hast ja, du musst gestellt? Also auf außergerichtlicher Ebene musst du nicht beweisen, dass du der Urheber bist. Das heißt, da reicht eine Darlegung, eine Behauptung. Wenn dann der Beklagte im Falle eines Prozesses, weil er sich halt geweigert hat, eine Unterlassungserklärung abzugeben und zu zahlen, wenn er also dann im Falle eines Prozesses bestreitet, dass du der Urheber bist, dann liegt die Darlegungs- und Beweislast schon bei dir. Das heißt, du musst in irgendeiner Art und Weise, musst du Anhaltspunkte dafür liefern, dass du tatsächlich der Urheber dieses Textes bist. Und dafür würde im Falle von einem Text im Internet zum Beispiel regelmäßig ausreichen, dass du über die Wayback Machine im Internet darlegen kannst, dass dein Text auf einer Internetseite früher verfügbar war als auf der des Beklagten, also des Gegners. Das würde dem Richter regelmäßig ausreichen. Jetzt der Fall, den du beschreibst, ist der, dass der Gegner sagt, ja, ist ja in Ordnung, der Herr Schrepel war vor mir dran, aber er selber hat sich irgendwo anders bedient und ist deswegen gar nicht der Urheber, sondern hat selbst kopiert zum Beispiel. Na? In der Situation wäre
die... Das habe ich natürlich nicht gemacht, das ist nur hypothetisch.
Nein, klar, also. Ist tatsächlich. Ne? Ist deine Frage und jetzt schauen wir mal, wie wir damit umgehen können. In der Situation wäre das ja eine Tatsache, die dem Beklagten günstig wäre. Und deswegen muss er die beweisen und auch darlegen. Das heißt, es reicht nicht ins Blaue hinein zu sagen, oh, das gibt's doch überall schon oder da waren andere schon früher mit da, sondern da musst du ganz konkret sagen, dieser Text, um den es hier geht, oder die, ich sag mal, die schützenswerten Teile des Textes, es kann auch nämlich in einem größeren Text nicht schutzfähige Teile geben, Stichwort Produktbeschreibung, die wieder gegeben wird, ne? Aber die schutzfähigen Teile des Textes, die sind schon früher als beim Herrn Schrepel auf folgender Internetseite XY oder in einer Zeitung veröffentlicht worden. Hm. Wenn er das belegen kann, hättest du möglicherweise Probleme mit deiner Urheberrechtsbehauptung, dass die am Ende keinen Erfolg haben wird. Aber es reicht nicht, da einfach ins Blaue hinein zu behaupten, da wäre schon jemand anders früher dran gewesen. Das genügt nicht. Da musst du tatsächlich dann auch Butter bei die Fische, ne? Musst du belegen, woher diese Behauptung kommen soll.
Ja, oder ich kann ja zur Not auch die Originaldokumente oder in dem Fall der Verlag, ne, Korrespondent, also
ja, also in deinem Fall, weißt du, wenn du einen juristischen, ach nicht einen juristischen, wenn du einen Fachartikel formulierst und gestaltest, dann wirst du ja irgendwo Entwürfe haben, du hast Zwischenversionen, du hast, ach was weiß ich, ne, irgendwelche Formen von Entwurfsmaterial zum Beispiel oder Recherchematerial, und wenn auf der Gegenseite der andere einfach gar nichts hat, dann reicht das üblicherweise in einem Prozess aus. Da braucht man sich jetzt nicht verrückt machen. Also wenn du es an sich zu tun hast mit einem Text, der Urheberrechtsschutz verdient, dann genügen sozusagen einfache Belege über die Wayback Machine oder bei Veröffentlichungen, die du im Offline-Bereich hast, kannst du natürlich eine Zeitschrift oder eine Zeitung ziehen und das vorlegen und sagen, hier habe ich es zuerst veröffentlicht, ne? Und dann reicht also ein solcher Beleg dafür aus, um einem Gericht zu signalisieren, der Herr Schrebel ist der Urheber und darf sich auf diese Rechte hier berufen und dem Gegner die Nutzung des Textes verbieten.
Was passiert denn eigentlich, also nur mal wieder hypothetisch, ne, um beim Fall zu bleiben. Sagen wir mal so, der Gegner weigert sich alles zu machen, dann holt man sich sogar eine einstweilige. Aber ja, aus welchen Gründen auch immer wird der Text nicht gelöscht, ja, weil irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas passiert und der kommt dann nicht mehr ran. Jetzt mal nur so, weißt du, also was kann man denn dann noch machen? Kann man dann zur Not auch, also ich weiß, ich habe dich auf diese Frage nicht vorbereitet, aber die kam mir gerade so in den Sinn. Kann ich dann auch mit der einstweiligen Verfügung, also dass das gelöscht wird, auch an den Webserverbetreiber rantreten und sagen, du musst jetzt aber, oder wie kann ich mir das vorstellen? Wer ist denn dann, wer wird denn in die Pflicht genommen dann?
Also es gibt insgesamt da eine abgestufte Rechtsprechung vom BGH. Vom Prinzip her ist es so, wenn du selber eine Internetseite betreibst und auf dieser Internetseite ist jetzt eine Rechtsverletzung, das kann auch natürlich ein Social-Media-Profil sein, zu dem du die Zugangsdaten hast, ne? Also du hast quasi einen Platz im Internet, auf den du Zugriff hast. Dann bist du natürlich verpflichtet, wenn du eine strafbewährte Unterlassungserklärung abgegeben hast oder wenn du zur Unterlassung verurteilt wurdest, dass du diesen Bereich im Internet, auf den du selbst Zugriff hast, auch wieder bereinigst. Na? Das heißt, deine eigene Webseite, deinen eigenen Webserver, ganz wichtig, viele löschen immer nur die Texte aus dem Frontend oder Dateien aus dem Frontend, zum Beispiel ein Bild, lassen aber die Datei auf dem Server stehen. Das ist ein Klassiker, wo man in eine Vertragsstrafe reinrennt. Ne? Also du hast die umfassende Verpflichtung, die dir selbst zugänglichen Internetauftritte und auch offline sozusagen die Bereiche, auf die du direkten Zugriff hast, zu bereinigen. So, jetzt ist ja die spannende Frage, was passiert mit Inhalten auf Drittseiten? Also, wenn jetzt sich zum Beispiel irgendein Crawler deinen Text geschnappt und auf einer anderen Internetseite wieder veröffentlicht hat, nochmal im Prinzip eine Urheberrechtsverletzung, ne? Wie sieht's aus, wenn du Textübernahmen oder Contentübernahmen durch Drittwebseiten hast? Dann ist es so, dass du aufgrund einer Unterlassungserklärung oder eines Unterlassungsurteils verpflichtet bist, über deine eigenen, sozusagen über deinen eigenen Horizont hinaus auch auf Dritte einzuwirken, dass die den sozusagen rechtswidrigen Content, Text, Bild, Video, was auch immer, von ihrer Internetseite runternehmen. Und das musst du auch mit Nachdruck machen. Also ich sag mal, da reicht nicht irgendwie eine schnöde Mail, sondern da musst du tatsächlich versuchen, auf die Leute mit den zur Verfügung stehenden Mitteln, die du hast, einzuwirken. Da kannst du im Zweifel auch mal einen Fax hinschicken oder nochmal nachtelefonieren oder ähnliches. Du musst dich wirklich bemühen, dass der Content von der Drittwebseite wieder beseitigt und von dort gelöscht wird. Was du aber natürlich nicht schuldest, weil du ja keine Zugriffsmöglichkeit hast auf die Drittseite, ist die eigentliche Löschung. Na, das kannst du nicht. Wenn jetzt eine Internetseite in China sich deinen Content gecrawlt hat und gibt ihn nochmal wieder, copy-paste, dann kannst du den Inhalt nicht aus dem Internet beseitigen, weil du realistischerweise keine Angriffsmöglichkeit haben wirst, die Leute zu erreichen, beziehungsweise schon gar nicht auf deren Webserver zugreifen und den Content löschen kannst. In den Situationen lebt man sozusagen damit, dass du dann alles getan hast, was du tun konntest, aber du bist nicht verpflichtet, die eigentliche Löschung herbeizuführen.
Aber das wäre ja auch Wahnsinn. Vor allen Dingen hat ja auch jedes Land auf der Welt eine andere Rechtsprechung und sich dann wegen sowas dann in China einen Anwalt zu nehmen und dann, also das ist ja Wahnsinn auch. Also wie soll das auch gehen?
Es gibt jetzt in letzter Zeit eine Rechtsprechung, die das Ganze ein bisschen aufgeweicht hat vom EuGH. Da muss man sehen, irgendein OLG, ich glaube OLG München oder Köln, hat da kürzlich auch eine Entscheidung zu getroffen, die diese BGH-Rechtsprechung nochmal aufweicht und verändert. Das ist aber so neu, dass ich dir noch nicht sagen kann, in welche Richtung sich das entwickelt. Das bisherige BGH-Modell war so, wie ich es jetzt gerade beschrieben habe, ne? Und ob da jetzt durch den EuGH nochmal eine Neuerung eintritt, das muss man jetzt noch ein bisschen abwarten.
Das ist total spannend. Wie viele, also du bist ja selber da unterwegs und so jemand wie ich ist ja eigentlich so mit deinem Standardklientel ja auch, ne, mit deiner Spezialisierung. Wie viele Mandanten hast du denn regelmäßig? Also meine Frage zielt darauf ab, wie viele Urheberrechtsverletzungen kann man sich denn vorstellen? Es müssten doch mittlerweile alle Leute darüber Bescheid wissen, dass man nicht einfach klauen darf, oder?
Also wir haben sehr, sehr viele Leute wegen Fotorechtsverletzungen, aber da ist die Verfolgbarkeit leichter, ne? Habe ich dir ja gerade erzählt am Anfang. Da kommt es nicht auf die Schöpfungshöhe an. Das bedeutet, wenn du quasi ein Foto gemacht hast, findest du es auf einer fremden Webseite wieder, jemand hat dich nicht um Erlaubnis gefragt, dann ist das eine Urheberrechtsverletzung. Und umgekehrt genauso. Das heißt, wir vertreten sowohl Fotografen als auch Leute, die von Fotografen oder von Rechteinhabern, die die Fotos exklusiv lizenziert hatten, eine Abmahnung erhalten haben. Da haben wir Hunderte. Ich kann es dir nicht sagen, wie viele. Also wirklich wahrscheinlich Tausende. Und das seit Jahren. Also ich würde sagen, mehrere hundert pro Jahr. Was die Texte angeht, ist es nicht so häufig. Das hängt mit der gerade beschriebenen Problematik mit der Schöpfungshöhe zusammen. Das heißt, da hast du ein höheres Risiko, dass du vor Gericht vielleicht auch verlierst oder auch schon die Abmahnung erfolgreich zurückgewiesen wird. Und in der Situation, wir haben viele Anfragen zu dem Thema. Jede Woche, würde ich sagen, haben wir Anfragen wegen Textübernahmen. Wir sprechen mit den Leuten dann im Rahmen der kostenlosen Ersteinschätzung, aber ich würde realistischerweise sagen, dass wir in der überwiegenden Zahl der Fälle auf unsere Beratung hin dann, dass da kein Mandat draus wird, weil wir den Leuten sagen müssen, dass sie möglicherweise auch nur eine Übernahme von eines standardisierten Werbetextes zu beklagen haben, wo ein Risiko verbleibt, ob ein Gericht dem Schöpfungshöhe zusprechen würde. Und in der Lage sagen durchaus viele verständlicherweise aufgrund des Prozesskostenrisikos, dass sie dann doch keine Abmahnung aussprechen wollen. Und umgekehrt ist es so, wir kriegen auch nicht so furchtbar viele Textklau-Abmahnungen. Also es hält sich in Grenzen. Es gibt immer mal wieder krasse Fälle. Zum Beispiel hatten wir jetzt einen, in dem jemand buchstäblich eine komplette Webseite übernommen hatte vom Content her. Die Bilder übernommen, die Texte übernommen, hat buchstäblich einfach seine Firmendaten eingetragen und an ein paar Stellen ein bisschen was individualisiert, tatsächlich auch hässlicher gemacht dadurch.
Wie auf einer deutschen Domain, also auf einer DE-Domain
auch, ja? Ja, also, genau.
Okay.
Und das sind natürlich leichte Fälle für einen Anwalt. Das ist natürlich auf tausend und einer Ebene illegal. Aber die direkte Übernahme von Texten, habe ich den Eindruck, ist nicht so stark abmahngefährdet wie der Klau von Fotos. Das lässt sich halt einfach leicht verfolgen, leicht aufspüren über diese Google-Bildersuche. Ne? Das ist nicht google.de und dann Begriff eingeben und in die Bildersuche wechseln, sondern images.google.de oder images.google.com. Da hast du so eine Art Reverse-Bildersuche. Kannst du jedes beliebige Foto eingeben und dann durchsucht Google den Index, wo es dieses Foto findet. Das ist sehr komfortabel, wenn du Fotorechtsverletzungen aufspüren willst. Aber für Texte brauchst du dann so Tools wie Plugscan zum Beispiel. Oder jemand weist dich einfach darauf hin, hey, hier, den Text habe ich doch bei euch gelesen. Ja.
Und übrigens, kleiner Funfact an der Stelle, diese Plugscan habe ich auch genutzt dann.
Ja.
Erstmal springen die ja, wie ich schon beschrieben habe, gar nicht wirklich an. Ne? Wenn das, sage ich mal, nur umgestellt ist, dann gibt es hier nur so eine Ankreidung. Das heißt, der Plagiatsanteil liegt dann bei 1%. Also ist dann so ein Grundrauschen. Und was ich beobachtet habe bei meinen Recherchen, ob noch andere Artikel betroffen sind, dass zum Beispiel auch die Cookie-Texte, die unten stehen, als Plagiate gebrandmarkt werden von diesen. Und die kommen, also diese Scanner kommen scheinbar nicht mit diesen Standard-Cookie-Hinweisen klar oder Datenschutztexten, die ja eigentlich immer identisch sind. Ja, dieses hiermit willigen sie ein, das, ja. Und das sorgt dafür, dass diese Daten von diesen Plagiatscannern halt so voll verwässert werden. Ne? Und
ja, also was die Plagiatscanner und den Text angeht, ist es so, sind natürlich Maschinen, ne? Die arbeiten automatisiert. Das heißt, so ein Kram wie Cookie-Scanner, Infotexte, das kannst du ignorieren. Ne? Was interessanter ist, ist der Punkt, dass ein Text umgeschrieben wird. Ne? Das heißt, du hast, das hatten wir im Vorgespräch schon mal gehabt, das Beispiel, stell dir vor, du hast einen Satz, der in der Mitte geteilt ist mit einem Komma und er besteht aus zwei Halbsätzen und das Einzige, was der Übernehmende jetzt macht, ist, er setzt sozusagen das erste Teilstück des Satzes ans Ende und das zweite Teilstück an den Anfang. Also er stellt einfach den Satz um, indem er das flippt. Ne? Mhm. In der Situation hast du natürlich eine Urheberrechtsverletzung. Also bei einem Satz wird das nicht reichen, weil der zu kurz sein wird, aber wenn sozusagen ein an sich schutzfähiger Text, der also Schöpfungshöhe hat, auf die eben beschriebene Weise umgeschrieben wird, dann entsteht dadurch, das ist mitnichten eine freie Benutzung, sondern das ist natürlich eine Bearbeitung, die ist einwilligungspflichtig, weil so eine Einwilligung nicht eingeholt wird, hast du es am Ende dann mit einer Urheberrechtsverletzung zu tun und an der Stelle kann dann die Software eben oftmals gar nicht, da kommt die nicht richtig mit. Ne? Die kann quasi 1:1 Übernahmen wunderbar erkennen und dann auch als solche abbilden. Aber in dem Moment, in dem jemand ein bisschen, man könnte sagen, ein bisschen kreativer wird, kreativ ist eigentlich ein schlechtes Wort hier an der Stelle, ein bisschen findiger. Wenn er etwas findiger wird und fängt an, geschützte Texte leicht umzuschreiben, dann wirst du mit Maschinen es schwer haben, solche Umschreibungen als Detections aufgezeigt zu bekommen, sondern das wird wahrscheinlich schwieriger. Nichtsdestotrotz ist das im rechtlichen Sinne regelmäßig eine Urheberrechtsverletzung. Deswegen muss man stark trennen. PlugScan ist nicht derjenige, der entscheidet, ob ein Text eine Urheberrechtsverletzung, also die Übernahme eines Textes eine Urheberrechtsverletzung darstellt oder nicht. Das ist eigentlich nur ein Tool für die klaren Fälle. Ne? Wenn jemand Copy und Paste deinen Content übernimmt. Das ist aber auch am Ende von der juristischen Seite her ab einer gewissen Länge des Textes dann auch kein großes Ding mehr.
Ja, aber das habe ich ja auch erzählt, ne? Ich bin ja auch nicht mit PlugScan draufgekommen. Also ich habe ja den Verletzer quasi ausfindig gemacht, weil ich einfach nochmal gegoogelt habe und dann nur gesehen habe, hey, der Artikel hatte genau denselben Titel, das kann ja nicht sein. Ja, das gibt's ja nicht. Und dann bin ich raufgeklickt und gesehen, hey, das ist ja tatsächlich derselbe. Ne? Und dann habe ich PlugScan angeschmissen und da war es halt auch nur 4% oder so, ne? Also auch nicht so wirklich auffällig. Und das wäre mir dann halt komplett durchgerutscht eigentlich. Ne? Wie ist denn das eigentlich, diese ganzen Urheberrechtsverletzungen, über die wir jetzt gerade reden, das sind ja vor allen Dingen auch alles so Fälle, wo die Leute halt ganz dreist einfach, sage ich mal, klauen, ne? Und auch keinen Urheber nennen. Wie wäre das dann, wenn jetzt zum Beispiel derjenige in meinem Beispiel jetzt zum Beispiel oben drüber geschrieben hätte, dieser Artikel ist eine Interpretation von dem Originalartikel von Marcel Schrepel vom Weißt du, wäre es dann halt schon wieder okay, weil er hat ja den Urheber genannt oder wäre es dann auch trotzdem scheiße?
Das ist eine berechtigte Frage, auch mit dem Zusatz. nee, es ist ganz einfach. Also diese Vermerke, Zitat, Quelle oder Interpretation von, das macht eine Urheberrechtsverletzung nicht wett. Also das löst das Ganze nicht. Das ist auch ein großes Missverständnis. Im Internet sieht man immer wieder, dass Leute halt einfach fremden Text nehmen, unten drunter die Quelle schreiben und meinen, jetzt hätten sie ja doch ein Zitat eingefügt und ein Zitat sei ja immer erlaubt und frei, das dürfe man ja. Das ist aber Quatsch. Das Zitatrecht im Urheberrechtsgesetz sagt, dass du im Kern eine eigene Gedankenführung, einen eigenen Inhalt präsentieren musst und zur Erläuterung deiner Gedanken und zum Beleg deiner Gedanken in dem gerade nötigen Maße den fremden Inhalt zitieren darfst. Dann in diesem Kontext ist es erlaubt, einen Text, teilweise auch Fotos, je nach Situation, wiederzugeben, ohne den Urheber fragen zu müssen. Aber das ist die große Ausnahme. Ich sage jetzt mal ein Beispiel. Der Klassiker ist, du möchtest eine Gedichtinterpretation im Internet in deinem Blog veröffentlichen und damit diese Interpretation verständlich ist, musst du ein gewisses Teilstück des Gedichts, das du interpretierst, wiedergeben, weil andernfalls ist das für den Leser, hängt dein Text und deine Gedanken, deine Interpretation hängt dann im Raum und ist in dem Sinne leer, ne? und entkoppelt vom interpretierten Inhalt. In der Lage darfst du als der Interpretierende, darfst du das Gedicht übernehmen in dem Maße, in dem es nötig ist. Wenn du also zum Beispiel über die ersten zwei Verse interpretierst, dann musst du nicht das 20-versige Gedicht abdrucken, sondern eben nur die ersten beiden. Ne? Muss man also schon mal genau gucken, was genau muss zwingend übernommen werden, um meine Gedanken zu illustrieren und verständlich zu machen und sie zu belegen. Und dann ist der nächste Punkt eben, dass du dann, du darfst keine Veränderungen vornehmen, darfst also nicht in dem zitierten Inhalt irgendwie rumbasteln, sondern das muss eins zu eins übernommen werden. Und ganz am Ende als allerletztes setzt die Zitierung, die korrekte Zitierung und erlaubnisfreie Zitierung eben voraus, dass du tatsächlich einen Urhebervermerk an üblicher Stelle anbringst. Das ist aber, es wird oft falsch verstanden im Sinne von, ah, ich übernehme was, solange ein Urhebervermerk dran ist, ist es wunderbar. Aber so ist es genau nicht. Also wenn du nur einen Inhalt übernimmst, weil er thematisch oder atmosphärisch passt, dann ist das gerade kein keine Verwendung, bei der du dich aufs Zitatrecht stützen kannst. Ne? Also zum Beispiel, du übernimmst irgendein Foto von jemand anderem, weil es gerade atmosphärisch passt, oder du schreibst einen Beitrag über Justin Bieber, jetzt mal, ne? Yellow Press, du schreibst einen Beitrag über Justin Bieber und findest irgendwo im Internet ein witziges Foto von Justin Bieber, was genau zu deinem Beitrag passt, und zack, fügst es ein. Oder fängst an, ein Produkt zu bewerben, indem du zum Beispiel ein Gedicht von irgendjemanden oder was weiß ich, ne, irgendeinen Text aufführst, weil der dein Produkt dann in einem dreamy, tollen Licht dastehen lässt. Das ist auch komplett Quatsch, das geht nicht, ne? Sondern in den Situationen alles immer nur mit Einwilligung der Berechtigten. Im Fall von Justin Bieber wäre es dann der Fotograf, den du um Erlaubnis fragen musst. Justin Bieber wahrscheinlich nicht, weil er eine Person der Zeitgeschichte ist. Und wenn das jetzt eine keine illegale Aufnahme war, irgendwie nackig im Ferienhaus, sondern was weiß ich, irgendwo auf der Straße oder so, dann müsste man wahrscheinlich nur den Fotografen fragen für die Übernahme eines solchen Fotos. Ne?
Das heißt also, aber immer, da, wenn man was anfasst, also wenn immer man sich irgendwo anders bedient, im Zweifelsfall erstmal auch immer den Urheber fragen. Immer.
Ja, ganz genau. Also wenn du sicher gehen willst in diesen Konstellationen und du bist quasi auf der Seite dessen, der etwas verwenden will, etwas Fremdes, dann solltest du dir angewöhnen, lieber einmal mehr zu fragen als einmal weniger. Und meine Empfehlung ist immer, dass man das auch in einer nachweisbaren Form macht. Also das heißt nicht einen Telefonanruf, das ist hier schlecht, sondern eine E-Mail, WhatsApp, SMS, egal, aber verschriftlicht. Also so, dass du im Zweifel sagen kannst, hier, schau mal, ich habe dich doch extra gefragt und du hast es erlaubt. Und bei der Gelegenheit noch ein Praxistipp. Ich würde immer auch genau schildern, wo und für welchen Zweck ich den fremden Inhalt verwenden will. Also so ähnlich wie bei den Fotos, wo man dann um die um Veröffentlichungsrechte bittet. Ich würde immer sagen, wo veröffentlichst du das Ganze? Also nicht darf ich dein Foto im Internet veröffentlichen, sondern darf ich dein Foto auf unserer Website unter konkret dem im Bereich Teams oder Kunden veröffentlichen. Na? Das Gleiche gilt auch hier für Übernahmen, die eben nicht unter das Zitatrecht fallen. Da würdest du sagen, hey, wir schreiben einen Blogartikel zum Thema so und so und wir würden sehr gerne Ihre Beschreibung zum Unterpunkt XY würden wir gerne in einem Kasten darstellen. Etwa im Stil von. Na? Dürfen wir das?
Ja, zumal das ja auch heutzutage, ne, du bist ja selber im Online-Marketing sehr fit unterwegs. Ja, wir sind ja quasi beide Branchen-Buddies auch, könnte man sagen. Und ich meine, warum die Leute das nicht einfach machen, mal nachfragen? Ich meine, ich zum Beispiel würde dann auch nicht Nein sagen und sagen, ja, wenn du mir einen Backlink gibst dafür, ne, oder mich dann einfach markierst, dann kannst du so eine Bearbeitung dann gerne vornehmen. Ja, aber natürlich, ja, wie in meinem Fall, wenn man dann, und der war ja nun schon ein paar Jahre online, der Artikel, dann einfach irgendwie mal morgens drauf stößt, ohne dass man was davon weiß, dann ist man natürlich sauer, ne? Und dann ist der Zug abgefahren mit Fragen.
Genau, ne? Exakt. Dann ist der Zug abgefahren und da brauchst du keine Warnung mehr verschicken an den Verletzer, sondern, also keine in Anführungszeichen kostenlose Warnung, sondern in so einer Situation darf man dann eben als Berechtigter sofort einen Anwalt einschalten, der eine kostenpflichtige Abmahnung raushaut. Und da bist du immer schnell, ich sag mal, irgendwas zwischen, naja, bei einer kleinen Textübernahme mal mindestens 600 bis 1000 Euro los.
Ich frage mich immer, warum nehmen Leute sowas in Kauf? Ich meine eigentlich, also gerade wenn wir jetzt, in meinem Fall ist ja auch noch so, war es auch noch ein Wettbewerber, ne? Gut, das ist jetzt, müssen wir jetzt auch nicht weiter ausführen, aber ich frage mich ja immer nur, das sind ja alles mündige Menschen, ja, das sind ja alles erwachsene Menschen, die auch eine Webseite haben, die sich dann auch mit Online-Marketing beschäftigen, die eigentlich auch wissen müssten, wie der Hase läuft, ja. Ich frage mich immer, wie kann denn sowas dann überhaupt passieren? Ist dann jemand einfach seiner Sorgfaltspflicht nicht nachgekommen oder ist es den Leuten schlichtweg scheißegal? Ich meine, das ist jetzt auch eine persönliche Frage an dich, keine fachliche Frage, ne?
Also ich erlebe sozusagen die verschiedensten Motivationen. Es gibt Leute, denen ist es scheißegal, beziehungsweise die wissen ganz genau, was sie tun. Das ist dann der gute alte Vorsatz. Und es gibt Leute, die tatsächlich trotz 2021 keine Antenne dafür haben, was man im Internet mit Content machen darf. Ja, so kann ich es dir eigentlich nur sagen. Ne? Manche haben, ich kann dir sagen, wir erleben hier immer wieder, dass Menschen mit Erstanfragen zu uns kommen. Da ist auch totaler Quatsch dabei. Also wirklich völlig wilde Rechtsauffassungen, die sie sich selbst zusammengebaut haben und die wir dann doch bitte validieren und bestätigen sollen und wo wir nur sagen können, wir wissen gar nicht, wo wir anfangen, das ist alles Quatsch, was sie hier erzählen.
Ne? Das bringt mich gleich übrigens zu einer meiner letzten Fragen auch. Wir müssen auch ein bisschen auf die Zeit gucken. Sind jetzt auch schon eine halbe Stunde unterwegs, wir beide jetzt zumindest. Was war denn so der, das kannst du ja selber beantworten, wie du magst, der krasseste, dreisteste Fall oder unsinnigste oder nimm, was du willst, was dir jemals als Anwalt über den Weg gelaufen ist?
Beim Thema Content-Klau?
Ja, so wie auch immer. Urheberrechtsverletzung, Content-Klau, Diebstahl, ja, sowas in der Art. Ne?
Also, ja, die krassesten Fälle. Wir haben natürlich die Seiten im Ausland, die komplette Klone von Internetseiten erstellen, wo wirklich eins zu eins dieselben Inhalte stehen. Wir haben Fotoklau, haben wir natürlich sehr krass teilweise. Ne? Also Fotografen hier, die versucht haben, dann Verletzer anzuschreiben und kriegen dann rotzige Mails zurück. Nach dem Motto, also ich will es jetzt gar nicht wiedergeben, aber mit Beleidigungen drin, er soll sich mal locker machen. Und dann haben die halt kistenweise Fotos von denen geklaut. Das finde ich eigentlich persönlich immer die krassesten Fälle. Nicht diejenigen, in denen Menschen letztlich zu dusselig waren und es nicht wussten. Ne? Gibt es tatsächlich noch häufiger, als man meint, weil irgendein Azubi oder eine Azubine die Internetseite oder die Social-Media-Profile betreut und die hat halt eben dann doch noch nicht sich fit gemacht im Bereich Urheberrecht. Hm. Der Geschäftsführer wüsste es vielleicht, aber der kümmert sich nicht drum. Nee, ich finde, die krassesten Fälle sind immer diejenigen, bei denen Menschen hier zu uns kommen, die versucht haben, es selbst zu lösen und bei denen dann die Verletzer, die den Mist gebaut haben, die richtig frech und asozial, muss man es sagen, wie es ist, also asozial reagieren,
ne? Das ist beleidigen. Unfassbar. Ich meine, da begehen sie so eine Verletzung und werden dann noch frech. Also das ist doch unglaublich,
oder? Ja, haben wir tatsächlich relativ häufig und in solchen Lagen, da hauen wir natürlich dann auch drauf für die Mandanten.
Ja, also so wünscht man sich das ja auch. Ne? Also ich hatte ja auch vorhin schon gesagt, ich habe das ja früher auch so gehandhabt, ne? Dass man mal angerufen hat. Das war ja auch nicht das erste Mal bei mir. Ne? Mhm. Und da habe ich es auch so gehandhabt, da ruft man mal an und schreibt eine Mail. Aber weißt du, spätestens nach der dritten Ausrede, die man irgendwo hört, ja, und das kann ja nicht immer der Praktikant gewesen sein, ja. Naja. Da ist ja irgendwann auch mal gut. Also, weißt du, wie ich meine? Also,
ja, ja. Du kannst mir glauben, ich weiß, wie du meinst, ja.
Ja, okay, super.
Ja. Genau, also so ist die Situation. Von daher, ja, also krasse Fälle im Sinne von, ja, ich finde persönlich, diese Fälle sind die krassesten und natürlich massemäßig, ne? Die gesamte Übernahme von Internetseiten, das finde ich auch persönlich, ist halt so eindeutig illegal. Da hast du häufiger das Problem, überhaupt die Leute dann zu finden. Ne? Das sind dann meist Firmen, die oder Betreiber, die irgendwo im Ausland sitzen, die nicht greifbar sind.
Ja, super. Niklas, vielen Dank. Wir haben es perfekt abgerissen. Ich glaube, wir könnten hier noch Stunden verbringen. Ich habe hast ja meinen kleinen Fragenkatalog auch gesehen, aber ich glaube, das passt genau so in den Rahmen, wie ich mir das auch vorgestellt habe. Und wer weiß, vielleicht sprechen wir irgendwann noch mal über was ganz anderes. Wenn der Podcast hier live geht, dann gibt's ja immer noch so diesen Social-Media-Nachhall. Ja, dann können wir vielleicht da noch mal was Interessantes bauen oder vielleicht eine Clubhouse-Session. Da müssen wir erst mal gucken, was dabei rumkommt. Keine Ahnung.
Ja, wenn die Leute Lust haben, können wir auch mal zu Clubhouse gehen. Kein Problem. Da wäre der Vorteil sicher, dass man dann Fragen von den Leuten noch, die sozusagen live entstehen, dass man die noch mit abfrühstücken könnte.
Ja, aber mein Problem ist derzeit, dass die Sachen auch, glaube ich, nicht aufgezeichnet werden. Ne? Das heißt, vorbei ist dann vorbei und dafür ist mir dann sowas auch zu wertvoll. Weißt du, wie ich meine? Also ist ja auch vorbereitet und man hat sich ja auch ein paar Gedanken gemacht und Leute müssen sich ja den Wecker stellen dafür. Ne? Das ist dann ja, so, egal, anderes Thema. Super, okay. Dann lieben Dank für deine Zeit und die tollen Ausführungen. Und ich würde sagen, dann hören wir uns bald wieder. Ne? Also wir sowieso. Du bist ja mein Anwalt quasi.
Genau, wir hören uns bald.
Genau, dank dir, ne? Bis dahin.
Gerne, gute Zeit. Tschüss.